Sie hören den Kurier. Duell ums Weiße Haus. Die US-Wahl 2020.
When the count is finished, we believe we will be the winners. With all the votes counted in the 2nd District of Nebraska, of special significance to me is that we've won with the majority of the American people.
Mit jeder Stunde schaut Joe Biden immer mehr wie der sichere Sieger aus. Spätestens Freitagvormittag werden wir wohl Gewissheit haben, wer die Wahl gewonnen hat. Oder doch nicht? Denn Donald Trump hat schon bei seinem ersten Auftritt erneut von Wahlbetrug gesprochen und dass man das Voting stoppen sollte. Nun hat er in allen Bundesstaaten, in denen es knapp wird, Rechtsmittel einlegen lassen. Den USA droht damit ein langer Rechtsstreit darüber, wer schlussendlich im Weißen Haus sitzt. Wir werden daher der Frage nachgehen, ob Joe Biden siegen wird oder Trump mit Hilfe von Rechtsanwälten doch noch gewinnen kann. Mein Name ist Elias Dadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Zu dem Zeitpunkt, an dem ich gerade diese Worte in unserem Podcast-Studio in Wien einspreche, fehlen Joe Biden in den USA nur noch wenige Stimmen für den Sieg. Entweder er gewinnt zwei Bundesstaaten aus der Reihe von Nevada, Arizona, Georgia oder North Carolina, oder er gewinnt Pennsylvania. Und in allen Bundesstaaten bis auf North Carolina stehen die Zeichen auf Sieg für Joe Biden. Damit dürfte bald klar sein, dass nicht der 45. Präsident der Vereinigten Staaten eine zweite Amtszeit schafft, sondern die USA einen 46. Präsidenten bekommen. Joe Biden jedenfalls hat bereits so etwas wie eine Acceptance Speech, also eine Antrittsrede gehalten, in denen er aber betont vorsichtig formuliert.
It's been a long and difficult campaign, but it's been a more difficult time for our country, a hard time. So once this election is finalized and behind us, it'll be time for us to do what we've always done as Americans. To put the harsh rhetoric of the campaign behind us. So let me be clear. We are campaigning as a Democrat, but I will govern as an American president. The presidency itself is not a partisan institution. It's the one office in this nation that represents everyone. And there will be no blue states and red states when we win. Just the United States of America. God bless you all, and may God protect our troops. Thank you.
Es wird keine blauen und roten Staaten geben nach dieser Wahl, sondern nur die United States of America, sagt Biden da. Man merkt, dass er gleich vom ersten Tag an versuchen will, das Land wieder zu vereinen. Und das wird schwer genug. Denn zwischen den demokratischen Wählern in den Städten an der Ost- und Westküste und den Menschen im weiten Land dazwischen liegen Welten. Und das nicht nur geografisch. Aber Joe Biden kündigt auch an, einige Fehler der Trump-Politik gleich mal reparieren zu wollen. Es hat schon Symbolkraft, wenn Biden betont, dass sein erster Schritt in seiner Amtszeit sein wird, dem Pariser Klimaschutzabkommen wieder beizutreten. Allerdings sollte Europa keinesfalls den Fehler machen, zu glauben, dass mit einem Präsidenten Joe Biden auf einmal alles besser wird. Auch unter Barack Obama gab es genug Differenzen zwischen den Bündnispartnern. Und auch für Joe Biden gilt in allererster Linie America first. Doch wird er überhaupt Präsident? Mit mehreren Klagen in entscheidenden Bundesstaaten, die Trump theoretisch noch den Sieg bringen könnten, versucht das Lager des Präsidenten die drohende Niederlage abzuwenden. Und dabei geht das Team Trump durchaus variantenreich vor. In Michigan etwa verlangt der Präsident den vorläufigen Stopp der Stimmenauszählung. Die Begründung laut Wahlkampfmanager Bill Stepien: mangelnde Transparenz. Trump-Leuten sei es nicht möglich, die Handhabung der Stimmzettel und den Auszählungsprozess mitzuverfolgen, wie es das Gesetz des Bundesstaats vorschreibt. Donald Trump selbst ist von der Bildfläche verschwunden und heizt auf Twitter die Gerüchteküche weiter an. So sollen etwa in Michigan Stimmzettel im großen Stil verschwunden sein. Und Trump retweetet auch Gerüchte-Stories von rechtsgerichteten Plattformen wie Breitbart. Mit Erfolg. Dutzende Anhänger von Donald Trump haben vor einem Wahllokal in der Nähe von Phoenix in Arizona gegen die angebliche Nichtberücksichtigung von Stimmzetteln für den noch amtierenden Präsidenten protestiert. Stop the Steal, also stoppt den Diebstahl, ist der Slogan. Und der ist auch der Renner in sozialen Medien. Die seit Wochen getrommelte Taktik Trumps, von einer angeblich gestohlenen Wahl zu schwadronieren, ist also teils aufgegangen. Zeit, dass wir unseren USA-Korrespondenten Dirk Hautkrab anrufen, der die US-Wahl seit Wochen verfolgt. Hallo Dirk.
Hallo, Grüße nach Wien.
Dirk, Donald Trump will ja, dass Wahlzettel zum Teil nicht weiter ausgezählt werden, aber kann er das überhaupt verhindern?
Er persönlich kann gar nichts verhindern. Die Gesetzgebung in Amerika ist da relativ klar. Es gibt hier keinen nationalen Wahlleiter, auch kein nationales Wahlgesetz. Zuständig sind die Bundesstaaten, die jeder Zeit nach eigener Fasson hier agieren können. Deshalb ist ja auch absehbar, beziehungsweise schon Fakt, dass der Präsident und seine Wahlkampagne gezielt in Bundesstaaten, die jetzt in Rede stehen, wie Pennsylvania, wie Georgia, wie Michigan, wie Wisconsin tätig geworden ist. Im Falle eines Falles entscheiden dort, wenn das da vor Gericht kommt, die bundesstaatlichen Gerichte. Wann das sein wird, wie das sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt offen.
Also Trump will ja Ergebnisse, also in den Staaten, die du schon angesprochen hast, wo er knapp hinten liegt, anfechten. In welchem Bundesstaat hat er die meisten Chancen dafür? Weil ich, soweit ich das gehört habe, hat er in jedem Bundesstaat ja auch eine andere Strategie, wie er das Wahlergebnis anfechten will, oder?
Ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Trump ist typisch unkonventionell auch hier. Beispiel Wisconsin. Ein Bundesstaat, der seit gestern Biden zugeschlagen wird, weil der Demokrat dort mit 20.000 Stimmen Vorsprung gewonnen hat. Mhm. Dort will Trump eine Nachzählung, eine Neuauszählung erwirken. Das ist möglich aufgrund der Gesetze in Wisconsin. Bei einem Stimmenunterschied von 1% und weniger kann man das machen. Da ist nur so viel Sand zu bemerken, dass vor 4 Jahren, als er den Bundesstaat gewonnen hat, der Vorsprung bei ihm zu Hillary Clinton 10.000 Stimmen war. Das zu Wisconsin. In anderen Bundesstaaten ist es anders. In Arizona zum Beispiel, was gerade wieder sehr spannend wird, weil da geht's hin und her, da wird der Abstand immer kleiner. Da beschwerte sich der Präsident gestern und vorgestern wütend darüber, dass Fox News, ausgerechnet sein Haussender, sehr frühzeitig Biden dort als Gewinner ausgerufen hat. Dort protestieren seit gestern Abend vor einzelnen Wahllokalen Anhänger Trumps und fordern, dass die Auszählung nicht gestoppt wird, was in die Irre führt, weil dort ganz normal gearbeitet wird, zumindest nach jetzigem Stand. Also der Präsident verfolgt ja verschiedene Strategien, das ist nicht einheitlich. Man muss abwarten, ob das Erfolg hat.
Aber das ist ja insofern schon interessant, dass in einigen Staaten will er, dass gestoppt wird, in anderen Staaten, zum Beispiel in Arizona, will er, dass weitergezählt wird. Also es ist schon eine sehr durchsichtige Strategie. Hat er noch andere Mittel zur Verfügung? Zum Beispiel, wie schaut's aus in Michigan zum Beispiel?
Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt noch eine dritte Variante, die möglicherweise in den nächsten Tagen eine besondere Relevanz bekommen. Pennsylvania, der Staat, wo gestern noch die allermeisten Briefwahlumschläge nicht ausgezählt waren, um die 1,2 Millionen, ob sich das bis heute anders darstellen wird, bleibt abzuwarten. Dort hat die Kampagne von Trump schon versucht, vor der Wahl Flöcke einzurammen, indem man verhindern wollte, dass der Bundesstaat die Frist für das Berücksichtigen von Briefwahlumschlägen verlängert. Mhm. Kurz gesagt, sehr kompliziert, hat der oberste Gerichtshof hier in Washington bis auf Weiteres entschieden, dass das okay ist. Das heißt, Pennsylvania kann bis morgen, Freitag, 6. November, Briefwahlunterlagen in Empfang nehmen und muss die berücksichtigen, sofern sie den Poststempel des Wahltages 3. November tragen. Mhm. Dagegen ist die Trump-Kampagne vorgegangen. Der oberste Gerichtshof hat aber Pennsylvania recht gegeben, sich aber einräumen lassen, dass man am Ende des Ausführungsprozesses da vielleicht nochmal drauf guckt. Trump hofft, dass etliche Stimmen dort möglicherweise für ungültig erklärt werden.
Okay, interessant ist ja auch die Lage in Georgia. Da hat Trump anfangs sehr weit geführt. Jetzt allerdings hat Biden bis zum Schluss aufgeholt und da ist es schon ganz bis auf ganz wenige Counties alles ausgezählt. Wie wird es denn da aussehen oder was ist da die Taktik? Sollte Trump auch Georgia verlieren?
Da ist die Taktik die gleiche wie in einigen anderen Staaten, die man generell so beschreiben kann. Trump hatte von Anfang an, deshalb ja auch über Wochen und Monate, die Diskreditierung des Instruments der Briefwahl, die Befürchtung, dass viele demokratische Wähler Brief wählen würden, im Unterschied zu der republikanischen Wählerschaft, die dann am Wahltag in die Wahllokale geht. Mhm. Und dass dann das Phänomen auftritt, was man hier mit dieser Blue Wave, die dann durch die Hintertür kommt, beschreibt, dass eben am Wahltag in einzelnen Bundesstaaten, das ist ja auch so gewesen, der Präsident als Sieger erscheint, weil dort dann nur die, in Anführungsstrichen, Wahlentscheidungen des Tages berücksichtigt werden und dann aber durch den Prozess des Nachzählens, was naturgemäß mehr Zeit erfordert, sich das alles ausgleicht und am Ende Biden als Sieger auftaucht. Das heißt, das ist auch die Strategie in Georgia. Mhm. Im Moment scheint es so zu sein, man muss das unter Vorbehalte setzen, weil alles sehr fließend ist und man noch nicht weiß, wie die Gerichte konkret reagieren werden, dass das nicht viel Erfolg verspricht, weil die Gesetze in den Bundesstaaten sind so. Das heißt, man wird diese Auszählungsprozesse nach meiner Einschätzung erst beenden lassen und sich dann die Ergebnisse angucken. Und das gilt auch für das oberste Gericht. In dem Moment, wo es veritable Hinweise darauf geben würde, dass Stimmen theoretisch gefälscht sind, also komplett unauthentisch sind, dass dort also ein Betrugsverdacht vorliegt, in dem Fall kann man sich vorstellen, dass dort reagiert wird, Stichwort Nachauszählung etc., was das reine Fristenverschieben und Auszählungsstopp erwirken angeht, denke ich, wird der Präsident und wird das Trump-Lager keinen Erfolg haben. Man muss das einschränken, insofern trifft es sich gut, dass wir sprechen. In ungefähr anderthalb Stunden wird Trump in Nevada, auch ein Staat, der noch spannend ist, Bundesstaat, der noch spannend ist, zum ersten Mal jetzt seit der Wahl eine offizielle Erklärung abgeben. Er wird da begleitet, ominöserweise von Rick Grenell, das ist der ehemalige US-Botschafter in Berlin, der für ihn dann später hier geheimdienstliche Koordinationstätigkeit übernommen hat. Da ist man jetzt gespannt, was der Präsident sagen wird. Vermutlich wird man dort mehr hören über die Präzisierung des juristischen Vorgehens.
Ich will noch kein Einhaken bei was wir bei Georgia besprochen haben, nämlich Donald Trump ist ja also jetzt untergetaucht ein bisschen, hat sich sehr wenig mehr gezeigt im Gegensatz zu seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden, der eine zweite Rede gehalten hat, hat aber sehr viele Tweets abgesetzt. Unter anderem eben hat er auch getwittert, dass es doch einen Betrug geben könnte und dass auch Wahlzettel auf einmal verschwinden würden. Helfen ihm solche Tweets? Kann er damit sozusagen auch irgendwie Druck aufbauen, vielleicht eben auf Behörden oder auf Gerichte?
Ich rede jetzt mal aus der Meinungsperspektive, weil Fakten kann man dazu nicht heranziehen. Ich denke, das sind Verzweiflungstaten. Mhm. Trump ist, wie du gerade schon richtig gesagt hast, seit der Wahl im Prinzip, seit des einen Auftritts im Weißen Haus am Abend, nicht mehr präsent. Das ist sehr untypisch, vor allen Dingen nach der Flut von Auftritten in der letzten Wahlkampfphase. Er muss seine Basis, seine Wählerschaft, denke ich, irgendwie bei Laune halten. Deshalb kommen vereinzelt diese Tweets, die alle in dieselbe Richtung gehen. Tenor, ich werde betrogen. Dort werden dann ominöse Vorwürfe vorgebracht, von denen bislang juristisch wasserdicht, erkennbar, belegbar nichts bekannt ist. Ich denke, das sind so Gesten von, wir sind weiterhin dabei, wir geben nicht auf. Er hat ja nun über Wochen und Monate gesagt, dass er eine Niederlage nicht akzeptieren wird, weil sie nur erklärbar wäre, wenn er betrogen worden wäre, weil ne, das war ja der Tenor. Das heißt, er muss dem, glaube ich, insofern Folge leisten, ansonsten würde er unglaubwürdig Ich denke, da ist die Probe aufs Exempel der Tag, wenn das erste Gericht in einem Bundesstaat oder wenn es dann möglicherweise in den nächsten Tagen, Wochen von den Supreme Court ginge, wie dort dann darüber befunden würde. Im Moment hat man hier den Eindruck, das sind Gesten von politischer Verzweiflung, weil der Trend eben seit jetzt 36 Stunden klar in Richtung Biden führt.
Dennoch, die Tweets gießen ja wirklich auch wieder weiter Öl ins Feuer und du hast es schon angesprochen, bewaffnete Trump-Anhänger sollen sich jetzt vor Wahlbehörden in Arizona befinden. Droht er nicht, wenn Präsident Trump hier nicht aufpasst, da wirklich endgültig ein Chaos und vielleicht auch so etwas wie Unruhen?
Das ist möglich, ein wichtiges Detail vorweg, weil du von bewaffneten Anhängern sprachst. Das ist richtig. Man muss aber einfach der Fairness halber sagen, das ist nichts Besonderes. Es gibt Bundesstaaten, fast überall in Amerika, wo man als lizenzierter Waffenträger mit seiner Waffe in der Öffentlichkeit erscheinen kann. Das hat also erstmal nichts zu sagen. Dennoch ist es so, dass es Gruppen gibt, die wütend sind und auch im Vorfeld ja schon bedeutet haben, dass man gegebenenfalls auf den Plan treten würde, wenn. Im Moment ist der Eindruck der nach der gestrigen Nacht, es gab Proteste in New York, es gab Proteste in Atlanta, in Detroit, in Oakland, Kalifornien, auch hier in Washington leichter, aber das war alles im Prinzip sehr kommod und fast spielerisch. Es gibt die Befürchtung, dass das eskalieren könnte, wenn wahrscheinlich Fakten geschaffen würden in den nächsten Tagen durch Gerichte, beziehungsweise wenn Trump, was man nicht ausschließen kann, in der Tonlage schärfer wird und ja im Prinzip das tut, was einige hier befürchten, dass da Gruppierungen, rechte Milizen, Stichwort Proud Boys und andere quasi mit versteckten Hilferufen auf den Plan ruft. Das ist im Moment nicht zu erkennen, aus meiner Sicht. Aber da muss man die nächsten Tage abwarten. Man darf davon ausgehen, dass dieser Präsident nicht mal eben so aufstecken wird und sich einer Niederlage, so sie sich denn bald abzeichnen sollte, einfach fügen würde.
Schauen wir dennoch vielleicht jetzt mal ein bisschen in die Glaskugel und ist es möglich, dass diese Fälle und diese Anfechtungen dann wirklich vielleicht auch beim Höchstgericht landen?
Das ist möglich. Wie gesagt, die Chronologie ist in der Regel die, dass die bundesstaatlichen Gerichte darüber zunächst befinden müssen. Es wird sicherlich Anstalten geben, das zu umgehen. Trump hat das, wenn ich das richtig verstanden habe, gestern tun lassen in puncto Pennsylvania. Da ist abzuwarten, wie da entschieden wird. Das ist etwas kompliziert. Ich versuche es einfach zu machen. Das Gericht hat, wie gesagt, entschieden, Pennsylvania darf bis zum 6. November diese Briefwahlunterlagen auswerten. Es gibt aber einige Richter dort, konservativer Provenienz, die sich vorbehalten haben, wenn das dann abgeschlossen ist, dann nochmal genau drauf zu gucken. Heißt, es ist also nicht ausgeschlossen, dass dort interveniert wird. Entscheidend scheint mir zu sein, die Annahme, dass ein konservativ grundiertes Gericht, das jetzt ja durch die Installierung von Amy Coney Barrett eine stabile 6-3 Mehrheit abbildet, dass dieses Gericht automatisch im Sinne von Trump als Erfüllungsgehilfe auftreten würde. Da sollte man aus meiner Sicht zum jetzigen Zeitpunkt sehr vorsichtig mit sein. Ich will das mit einer historischen Anekdote beschreiben. Vor fast genau 20 Jahren ist ja Ähnliches passiert.
In Florida?
Tenor in Florida, als das damalige oberste Gericht letzten Endes ganz vergröbert gesprochen dafür gesorgt hat, dass George Bush Präsident wurde und Al Gore verloren hat. Da ist ein Reputationsschaden entstanden, den man, glaube ich, in Europa weithin unterschätzt. Das Gericht hat einen Ansehensverlust erlitten, weil sich eben bei vielen Wählern nicht republikanischer Provenienz der Eindruck festgesetzt hat, dass hier die höchste Entscheidungsinstanz im Land instrumentalisiert wurde. Meine Vermutung ist deshalb, dass hier sehr genau hingeschaut werden muss, wie da agiert wird, wie argumentiert wird. Und kurz gesagt, wer annimmt, der habe Trump quasi die Entscheidung schon im Sack. der irrt, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt.
Also es ist nicht so, dass die Richter jetzt Trump irgendetwas schuldig werden und deswegen in seinem Sinne entscheiden. Die große Frage ist dann, wird Trump die Niederlage eingestehen und natürlich kann er das überhaupt? Also ist er von seiner ganzen Persönlichkeit dazu in der Lage, eine Niederlage einzugestehen?
Das ist eine Frage für die ist verständlich, aber für politische Sterndeuter. Da ist jede Antwort aus meiner Sicht wohlfeil. Es kann sein, wenn man mal das positive Ende nimmt, dass der Präsident, wenn alles wasserdicht geklärt ist und wenn es keine Handhabe gibt, dagegen anzugehen und wenn ihm seine letzten wichtigen Berater und wichtige Akteure im Senat, ich denke da an den Senatsführer Mitch McConnell und andere sagen, hey, Donald Trump, das Spiel ist aus, dass der Mann am Ende seiner Amtszeit staatsmännische Qualitäten zeigt und die berühmte Concession-Speech hält und abdankt. Das ist nicht auszuschließen. Nach dem Werdegang liegt es eher nahe zu vermuten, dass alles, was da in dem Feld passiert, mit Gepolter und Geschrei und Gezeter passiert. Da ist alles möglich. Da muss man die nächsten Tage abwarten. Bei einem Faktor, denke ich, sollte man genauer hingucken. Das ist seit längerer Zeit meine persönliche Einschätzung. Trump muss ein originäres Interesse daran haben, im Amt zu bleiben. Und zwar aus dem Umstand heraus, dass wenn er nicht mehr im Amt ist, verliert er eine gewisse Immunität und ist vor Strafverfolgung nicht mehr geschützt. Und wir alle wissen, es gibt etliche Verfahren im privaten Bereich, Stichwort Steuererklärung, andere Dinge. Da gibt es noch Vergewaltigungsvorwürfe aus alter Zeit und andere Dinge. All diese Sachen wären dann für ihn automatisch viel gefährlicher. Da muss man beobachten, inwieweit sich das irgendwo auswirkt bei den Bemühungen, im Amt zu bleiben. Die nächsten Tage werden spannend.
Wie man es dreht und wendet, die Person Donald Trump wird uns vielleicht doch noch etwas länger beschäftigen. Dirk, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank nach Wien.
Ja, und wer die Wahl schlussendlich gewonnen hat, das werden wir wohl in einigen Tagen wissen. Aber es gibt so etwas wie einen heimlichen Wahlsieger, wie mein Kollege Michael Huber aus der Kulturabteilung recherchiert hat, nämlich die Country Music. Und da in der Person von Luke Combs. Der etwas dickliche, bärtige Sänger aus North Carolina liegt laut Rolling Stone Magazine derzeit auf Platz 1 der Charts. Dabei wäre es ein Fehler zu glauben, dass Country Music nur in den roten Staaten, also bei den Trump-Unterstützern, populär wäre. Die neuen Crossover-Stars wie Combs zeichnen sich viel eher dadurch aus, dass sie das Minenfeld der politischen Zugehörigkeiten mit ihren Pickup-Trucks großräumig umfahren. In ihren Songs geht's eher um Lagerfeuerromantik, ein Bierchen, bisschen Fischen, Jagen, das romantische Bild von Amerika eben, wo noch alles gut und ruhig ist. Und natürlich die Liebe. They say nothing lasts forever, but they ain't seen us together, singt Combs in seinem neuesten Hit Forever After All. Ja, es könnte alles so einfach sein. Ist es aber oft nicht. Just a t-shirt in the kitchen with no makeup and a million other things that I could look at my whole life. A love like that makes a man have second thoughts. Maybe some things last forever after all. Das war's für heute von mir. Einen ruhigen Abend noch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify. Und erzählt euren Freunden von uns. Bis morgen, passt auf euch auf. Elias Nordmesnik, over and out. Strings on this guitar, the first love lost on a young heart. Those things are gonna break after the getting's good. 'Cause the new wears off and they get to getting old. Yeah, sooner or later time's gonna take its toll. They
They say nothing lasts forever, but they ain't seen us together or the way the moonlight dances in your eyes. Just a t-shirt in the kitchen with no makeup and a million other things that I could look at my whole life. A love like that makes a man have second thoughts. Maybe some things last forever after all. Yeah, they say nothing lasts forever, but they ain't seen us together or the way the moonlight dances in your eyes. And I know there'll be that moment the good Lord calls one of us home, and one won't have the other by their side. But heaven knows that that won't last too long. Maybe some things last forever after all.